Guten Morgen zusammen. Sie sehen, ich habe wieder mein Markenzeichen dabei. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Morgen da sein darf. Ich bin die Woche aus dem Krankenhaus gekommen und ich bin froh, dass Sie mich wieder rausgelassen haben. Freiwillig geht man da nicht gerne hin. Und dass ich heute Morgen da bin, ich denke, das ist eine Antwort auf die Gebete von vielen Menschen. Und wer auch immer gebetet hat, dem will ich einfach Dankeschön sagen. Als vorhin der Chor gesungen hat, da hat mich das ganz besonders bewegt. Und wenn Sie Englisch können, dann haben Sie auch verstanden, was Sie gesungen haben. Die haben nämlich gefragt, ob wir uns haben eintragen lassen, if we have signed up, ob wir unsere Namen haben aufschreiben lassen, da bei Jesus, wenn er wiederkommt. Und ich musste mich daran erinnern, wie meine Eltern, die ganz feine Christen sind und waren, mein Vater ist leider gerade gestorben, wie er mir immer sagte, du, Jesus wird mal wiederkommen, schau zu, dass du dabei bist. Und ich muss etwa 6 Jahre alt gewesen sein, da kam ich eines Morgens, es waren Schulferien, in die Küche gelaufen und rief nach meiner Mutti, wie man so ruft, wenn man Bedienung will in dem Alter, und hab so nach jedem gerufen, da gab es keine Antwort, dann nach dem Vati, dann nach meinem Bruder, kein Mensch hat geantwortet. Dann lief ich in den Keller, war keine Menschseele, in den Garten, bis oben unter das Dach war auch niemand. Und auf einmal hat es mir gedämmert, Jesus ist wiedergekommen und du bist übrig geblieben. Ich war ein Kind, gerade in die Schule gekommen und da saß ich am Tisch und weinte jämmerlich. Und ich fing an zu beten und ich sagte, Jesus, jetzt bist du wiedergekommen. Und mich hast du zurückgelassen. Ich habe es auch nie so ganz ernst mit dir gemacht. Es war zwar schön, immer zu beten, wenn die Eltern bitten, aber jetzt bin ich da und alle sind fort. Und ich wünsche mir, dass uns das nie passieren wird, dass wir nicht dabei sind. Ich habe heute Morgen gedacht, dass wir wirklich signed up sind, dass wir aufgeschrieben sind an diesem wichtigsten Platz auf der Erde. Aber heute Morgen ist das Thema ja ein anderes, da heißt es vom Missverstehen zum Verstehen. Und ich will gleich einsteigen mit einem lieben katholischen Pfarrer, der einmal im Jahr zu mir kommt und sich mit mir über Frauen unterhält, da er ja nicht verheiratet ist. Einmal im Jahr kommt er und da er viel mit Frauen zu tun hat, das sagte er mir, inzwischen sind wir per Du, und das sagte dieser Pater Alois zu mir, weißt du Ruth, es würde mich doch sehr interessieren, was mit Frauen eigentlich los ist und was sie unter Unterhaltung verstehen. Da kam eine Frau neulich herein, bevor wir saßen, redete sie schon. Sie redete etwa eine Stunde. Ich hatte kaum die Chance, Ja oder Nein zu sagen, kaum den Kopf zu schütteln oder zu nicken. Nach einer Stunde schaute sie auf die Uhr, sah voller Entsetzen, wie spät es war, spritzte von ihrem Stuhl, lief zur Tür, sagte, was sie alles zu erledigen habe, nahm meine Hand, schüttelte sie liebevoll und sagte, Herr Pfarrer, ich habe mich lange nicht mehr so gut unterhalten. Vom Missverstehen zum Verstehen. Da gab es gar keine Möglichkeit, misszuverstehen, da der andere keine Chance hatte zu antworten. Missverständnisse, wie leicht entstehen sie? Er meinte, er war nur Mülleimer für sie. Ich sagte aber, sie waren Gesprächspartner, denn sie haben dieser Frau aktiv zugehört, während sie dabei eingeschlafen oder hätten an ihr vorbeigeguckt oder gegähnt, wäre sie keine Stunde lang geblieben. Zuhören ist sicher das Wichtigste, was beim Verstehen eine Rolle spielt. Aber wir alle wollen in der Regel mehr reden als zuhören. Und selten finden wir Zuhörer, weil wir uns gerne mitteilen. Jetzt muss ich mein Referat mal rausholen, sonst habe ich nachher nicht mal reingeguckt. Am meisten in unserer Unterhaltung, in unseren Unterhaltungen, spielt das eine Rolle, wer wir für uns selbst sind, was wir über uns denken, was wir von uns wissen, wie wir uns selbst einstufen. Je kleiner unser Selbstwert ist, umso empfindlicher und schneller werden wir reagieren. Die Lauten, indem sie zurückschlagen, verbal, mit Wort. Die Leisen, indem sie sich zurückziehen, sich gekränkt fühlen. Und was uns kränkt, macht uns krank. Je stärker wir wissen, wer wir sind, umso weniger schnell fallen wir um bei den Worten von anderen. Desto weniger schnell fühlen wir uns angegriffen, in Frage gestellt. Es ist an vielem ganz einfach festzumachen. Eine unserer Töchter hat uns aus Amerika einen Hund mitgebracht. Man sammelt dann im Lauf des Lebens, wenn man viele Kinder hat, auch alle möglichen Tiere. 5 unserer Kinder sind inzwischen verheiratet. Wir haben hinterlassene Fische. Wir besitzen inzwischen diesen Hund. Wir besitzen oder besaßen 11 Katzen, bei denen die Mutter totgefahren wurde. Und wir dann diese Katzen freundlicherweise zu unserer Katze dazu bekamen. Wir besaßen dazwischen eine Maus, die wir haben laufen lassen, weil uns das Viehzeug einfach zu viel wurde. Wir besitzen eine Wasserschildkröte, weil man die nicht nach Amerika mitnehmen kann. Wir besitzen eine Landschildkröte, weil die auch nicht exportiert werden kann. Und dann haben wir noch 6 Kinder zu Hause. 5 sind erst verheiratet. Ich bin gespannt, welche Tiere wir noch bekommen werden. Es ist ganz interessant, dass wir gerade durch die Tiere, die ja spontaner reagieren, wo nicht so viel über die Logik läuft, vieles in Erfahrung bekommen. Wir kamen also vom Flugplatz zurück. Ich hatte den Hund an der Leine. Ich kam durch die Küchentür, durch die vordere Tür und die Küchentür. Ich dachte, du liebe Zeit, was sitzt denn da am Boden? Es saß ein Vieh in dieser Größe, fauchend, Töne von sich geben, dass ich zunächst dachte, ist es ein Fuchs? Wir wohnen sehr nah am Wald oder was hat sich hier hereinverirrt? Ich war geschockt und stand da. Der Hund wedelte mit seinem kleinen Schwänzchen. Ich guckte genauer hin und wissen Sie, wer es war? Es war unsere Katze, eine Angora-Katze. Die war bislang das größte Vieh, das wir gehabt hatten. Und als sie den Hund sah, war sie so erschrocken, dass sie mit Angst reagierte und diese Angst gab ihr diese Laute und dieses Aussehen. Der Hund fürchtete sich nicht gleich, aber ich. Warum macht sich jemand groß? Weil er sich so klein fühlt. Warum reagiert jemand so laut? Weil er sich innerlich übergangen fühlt, weil er Angst hat, zu kurz zu kommen, weil er Angst hat, seine Meinung nicht sagen zu können. Und warum schweigt einer? Weil er hilflos, entsetzt oder verzweifelt ist. Buchstäblich sprachlos. Bevor wir heirateten, das ist nun schon über 33 Jahre her, da war mein Mann ein super Zuhörer. Er hing an meinen Lippen, wenn ich nur den Mund aufmachte. Er war fasziniert von mir. Er schrieb mir Liebesbriefe in der Hülle und Fülle. Ich war begeistert, wenn ich mit ihm zusammen war. Ich wusste auch immer, was zu erzählen, wenn ich mit ihm zusammen war. Und dann vergingen die Jahre und wir waren verheiratet. Und der Zustand, der eigentlich genauso sich anhörte oder still war, veränderte sich völlig. Wenn er nämlich schwieg, war es kein Zuhören mehr, sondern eher für mich eine eiskalte Welle, die mir entgegenstieß oder ein Eisklotz oder jemand, der mir damit sagen wollte, fand ich es, was du da redest, ist Unsinn, ist unlogisch. Was soll das überhaupt? Du greifst mich ja an, so ein Schwachsinn. Das ordnete ich bei mir so ein. Und er, wenn er schwieg, war er für mich ein Fremder, der mich bestrafen wollte, der mich fertig machen wollte, der mir zeigen wollte, er ist besser als ich. Und wer war ich für ihn? Ich war nicht mehr die Frau, die ihm liebevolle Sachen dahin säuselte, sondern eine nörgelnde Frau, die mit nichts zufrieden war. Ich sprach also immer noch und er schwieg immer noch. Der Zustand war derselbe, Aber er war völlig umgekehrt zu dem Zustand davor. Ja, ich war so gut, meinen Mann groß machen zu wollen, dass ich ihn immer kleiner machte. Wir waren viele Jahre im Pfarramt. Wenn er von der Predigt dann herauskam und wir liefen zum Pfarramt, sagte ich ihm, wo ich meinte, er hätte anders predigen können. Ich habe nie Theologie studiert, aber er. Und ich habe ihm gesagt, dass ich das anders auf den Punkt gebracht hätte und was er vergessen hätte und was für mich das Wichtigste war. Und er sagte einmal, am besten hätte ich dich vorher gefragt, bevor ich die Predigt gemacht hätte. Vielleicht wäre sie dann richtig gewesen. Ich habe mich eingemischt, um ihn noch besser zu machen. In Wirklichkeit habe ich ihn klein gemacht. Wir merken meistens, was die Worte oder das Schweigen anderer an uns anrichten. Wir merken selten, was unsere Worte bei anderen anrichten. Da wir es gut meinen, meinen wir auch, der andere würde meinen, wir würden es gut meinen. Und da sind die vielen Missverständnisse, die in diesem weiten Feld liegen. Aus Angst voreinander schweigen wir oder reden wir. Aus Kleinsein machen wir uns größer und verteidigen wir uns auf eine Weise, dass es manchmal fast mit dem Schwert zu vergleichen ist. Dabei redet ja wirklich nicht nur unser Mund. Das ist ja die kleinste Stelle von der ganzen Geschichte, obwohl hinter ihr eines der größten Werkzeuge der Menschheit verborgen ist. Der Jakobusbrief in der Bibel ist fast 2000 Jahre alt und da wird dieses kleine Ding hinter den Zähnen bezeichnet als das unruhige Übel voll tödlichem Gift. Könnte man es besser bezeichnen. Falls Sie verheiratet sind, fragen Sie Ihren Mann doch mal nach, ob das bei Ihnen zustimmen könnte. Sie selbst fühlen sich bestimmt harmlos. Denn die meisten Frauen meinen es eigentlich gut, wenn sie reden, auch wenn es dann nicht immer gut ankommt. Dieses kleine Ding scheint damals schon eine Menge angerichtet zu haben, denn es könnte aktuell heute in der Zeitung stehen. Das ist dieses kleine Ding, mit dem wir uns häufig harmlos fühlen und Großes bewirken. Im Jakobusbrief steht ebenso, einen ganzen Familienkreis steckt es in Brand. Dieses kleine Ding, und zwar durch Reden und durch Schweigen. Diese Zunge kann beides, sogar im Schweigen redet sie möglicherweise eine noch lautere Sprache. Was spielt noch eine Rolle? Das reine Wort macht etwa nur 7-10% aus. Auch während Sie mich hören, macht das reine gesprochene Wort neutral angehört, so 7, 8, 10%, je nachdem wie stimmgewaltig wir auch sind, macht das aus. Nur das Wort, das hinüberkommt. Und das kann schon genügend Verwirrung anstiften. Ein Psychologe hat mal behauptet, dass wir nur 10% reden und 90% brauchen, um wieder zu erklären, was wir geredet oder nicht geredet haben und was wir damit gemeint haben. 90% braucht die Auflösung der 10%, die wir geredet haben. 10% Wort. Wissen Sie, und jetzt kommt, was unser Wort eigentlich ausmacht. Das ist der Ton. Der Ton macht die Musik, sagt ein deutsches Sprichwort. Und wahrhaftig, mit was wir den Ton füllen, das kommt an, das trifft. Ich war als Kind schon immer sehr lebhaft, bin vielen auf den Wecker gegangen durch mein Temperament. Und dann schenkte Gott mir mit dem 9. ein Kind, das mir dermaßen ähnlich ist, dass ich heute weiß, was meine Mutter gelitten hat. Früher wusste ich nur, was ich gelitten habe und wie mich keiner verstand. An diesem Kind arbeite ich meine Vergangenheit auf, die ich immer nur einseitig sah, dass niemand mich recht verstand, mich niemand richtig annahm, dass ich viel zu oft gemaßregelt wurde und was auch immer. An diesem Kind werde ich fast täglich schuldig, so oft wir uns begegnen. Sie ist in diesem wunderschönen Alter der totalen Missverständnisse zwischen 14 und 25. Sie können es auch anders, je nachdem, was für ein Kind Sie haben. Sie haben vielleicht nur eins. Danken Sie Gott, wenn es gelungen ist, aber glauben Sie ja nicht, es läge nur an der Erziehung. Das war auch Gnade. Denn jedes Kind ist einfach ein Original. Der Ton macht die Musik. Der Ton insbesondere, wie er aus unserem Mund herauskommt. Probieren Sie einmal, wenn Sie beim Ton lächeln, wie viel liebevoller da alles aus Ihrem Mund klingt. Sie können es zu Hause mal ausprobieren, was auch immer Ihnen entgegenläuft, ob es Hund ist, das sind ja die, die uns immer begrüßen, ob wir zu spät kommen oder nicht, oder Kind oder Mann oder Schwiegermutter oder Nachbar oder Chef oder was Sie auch heute immer noch begegnen. Versuchen Sie es einfach mal mit gehobenen Mundwinkeln. Unglaublich, in einem Buch für Manager steht, lächeln Sie beim Reden und Ihre Rede wird anders ankommen. Neulich bin ich doch glatt darauf hineingefallen, obwohl ich es wusste, das ist ja das tolle Ding. Ich bestelle immer wieder per Katalog, weil wir so ganz weg vom Fenster an der französischen Grenze ganz im Südwesten der Pfalz leben. Und wenn ich dann so per Katalog etwas einkaufe, dann falle ich vielen Verführungen anheim, denn dann findet man lauter Dinge, die man eigentlich gar nicht gesucht hat und die man meint plötzlich zu brauchen. Und dann schreibe ich mir das alles liebevoll mit Nummern auf einen Zettel und schlafe eine Nacht drüber. Und was ich morgens noch weiß, das lasse ich und den Rest streiche ich dann wieder durch, weil der Verführung war. Ich war also dann am Telefon und ich sehe nicht mehr so gut. Und konnte dann die Bestellnummer nicht lesen, die also meine Kundennummer war erstmal. Sagte, oh, ich brauche eine Brille, warten Sie einen Moment. Und dieser Herr am Telefon sagte, ja, ich habe Zeit, holen Sie die Brille. Und dann holte ich die Brille, dann konnte ich meine eigenen Worte nicht mehr lesen, dann musste ich im Katalog nachschauen. Und normalerweise sind die Leute überhaupt völlig ungeduldig. Die haben keine Zeit, überall bimmelt das Telefon. Und er sagte, ich habe Zeit, lassen Sie sich Zeit. Und schauen Sie, ich hatte aufgehängt und ich habe alles bestellt gehabt. Das Durchgestrichene und das Nicht-Durchgestrichene. Und ich dachte, wow, das ist ein Ding. Und schauen Sie, dann hat es mich so geniert, diesen selben vielleicht wieder am Telefon zu kriegen, um ihm zu sagen, was ich nicht wollte, dass ich alles kommen ließ, um es dann wieder zurückzuschicken. Aber Sie hören da etwas, unser menschliches Ohr ist gepolt auf Freundlichkeit. Wenn wir durch das Buch der Sprüche lesen, das noch älter als 2000 Jahre alt ist, vielleicht tun Sie es mal für jeden Tag ein Kapitel, es gibt 31 Kapitel, es reicht also auch für die langen Monate, da werden Sie staunen, wie viele Weisheiten da schon drinstehen, was die Menschen entdeckt haben. Ein freundliches Wort erfreut das Herz. Je länger wir einander kennen, umso mehr verändern sich unsere Stimmungen dem Menschen gegenüber, den wir kennen. Während wir zunächst das Gute an ihm sehen und deshalb befreundet sind, deshalb Freundschaften aufbauen, deshalb auch Kinder kriegen, die sind am Anfang sehr freundlich. Sie können entweder schreien oder lächeln. Das ist so alles, was der kleine Mensch kann. Und manche kommen aus den ersten Schreien ihr ganzes Leben nicht heraus. Und warum? Weil sie nie einer wirklich angelächelt hat. Ein freundliches Wort erfreut das Herz. Für die Nächsten haben wir es nicht mehr. Ja, je länger wir einander kennen, umso mehr sagen wir uns das Negative, lassen das Positive bleiben. Je länger wir einander kennen, sagen wir uns die wirklichen Wahrheiten. Ist ja toll, im Gefühl des Vertrauens. Da kommt jemand auf mich zu, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen und er sagt zu mir, oh, du wirst auch allmählich grau? Ich habe voller Freude, ich werde nicht allein alt, bei dir geschieht es nun endlich auch. das sind keine Komplimente, es sind Wahrheiten, aber die wussten wir morgens schon vom Spiegel und die wussten wir lange davor auch schon, der wir uns öfter mal kritisch darin betrachten, selten liebevoll. Gott schaut uns mit einem anderen Wesen an. Gott spricht in einem anderen Ton zu uns, selbst in einem anderen Ton, als wir zu uns selbst sprechen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen als Frauen heute Morgen vor dem Spiegel stand und dachte, wow, sehe ich heute gut aus. Und außer diesen Damen, die hier alle in derselben Kleidung sind, die wussten, was sie heute anziehen sollen, sie haben alle gesucht. Bei uns Frauen spielt das Gefühl also auch mit einer Rolle, auch mit unserer Sprache, auch mit unserem Selbstwert. Wenn wir uns in unserer Haut wohlfühlen, können wir anders auftreten. Wenn ich immer wieder bei Fernsehshows mitmache, prüfe ich vorher, in was ich mich wohlfühle, weil ich sonst nicht so sicher bin. Ich muss also, wenn da alles mich anscheint, das Gefühl haben, es ist okay mit mir. Dieses, es ist okay mit mir und es ist okay mit dir, spricht Gott uns 5-mal. Und wenn notwendig, 10-mal am Tag zu. Wo er sagt, ich habe dich wunderbar gemacht. Wer es nachlesen will, im Psalm 139. Wunder hast du mich gemacht, sagt der Psalmist. Und das erkennt meine Seele wohl. Wer erkannt hat, dass Gott ihn wunderbar gemacht hat, der muss sich nicht täglich hinterfragen mit seinem Gewicht, mit seinem Aussehen, mit seinen Falten, mit dem, was andere über ihn sagen, der schaut in den Spiegel über den Blick Gottes und sagt ja zu dem, was Gott wunderbar gemacht hat. Der lässt sich nicht in Frage stellen, wenn einer sagt, du bist ein Esel und musst dann antworten und du ein Kamel, weil das noch größer ist. Der weiß innerlich, dass er gar kein Esel ist. Vielleicht kann er mit Humor antworten und auch das ist eine Gabe des Gesprächs und kann vielleicht sagen, wenn ich eine Kuh bin, gehört immer ein Ochs dazu. Dann ist der Fall auch gelaufen und dann macht man als Zweibeiner wieder weiter. Wer Dinge leichter nehmen kann, ist nicht so getroffen. Der hat einen inneren Schutzschild. Und ich weiß von mir selbst, dass ich ihn mir nicht selbst bauen konnte. Menschen, die besonders leise sind und Menschen, die besonders laut sind, haben ein Problem mit unserer Gesellschaft. Den Lauten sind sie zu laut. Ich bin neulich einer Frau begegnet, die mich in der Kommunikation übertroffen hat. Ich kam nicht mal dazu, ja oder nein zu sagen. Das passiert selten bei mir. Da habe ich gedacht, ich habe meinen Meister gefunden. Und als ich heimkam, habe ich meinem Mann gedankt, dass er ist, wie er ist. Mein Mann sagte neulich zu mir, und das ist mir sehr wichtig für alle, die hier die Ruhigen sind, er sagte zu mir, ich kann Gott nur dafür danken, dass er mich so ruhig gemacht hat. Und ich sagte, wie kommst du auf diese Idee? Er sagte, du wirst viel öfter schuldig. Du hast immer 2 Wege zu gehen. Ich habe immer nur einen zu gehen. Ich sagte, das verstehe ich nicht, erklär mir es. Er sagte, du musst immer zu mir kommen und um Vergebung bitten. Dann musst du noch zu Gott gehen, den musst du auch noch um Vergebung bitten, was du mit mir gemacht hast. Ich brauche immer nur zu Gott zu gehen und damit hat sich's. Da habe ich gesagt, gut, dass ich das mal weiß. Wenn du da hingehen musst, ist in deinem Herzen auch eine Mördergrube. Ja, sagt er, ich habe aber die Weisheit, die Zähnchen zusammenzulassen. Und wenn Sie still sind, dann danken Sie Gott dafür, dass Sie nicht immer gleich antworten müssen. Aber werden Sie dadurch bitte nicht krank. Lassen Sie sich von Gott etwas schenken, eine innere Abgrenzung, dass das Wort, das auf Sie zukommt, dass Sie die Verpackung wegnehmen vom Wort. Dass Sie vom Wort den Ton wegnehmen, der so verletzend sein kann. Und dass Sie die Not hinter dem Wort entdecken. Wenn jemand laut wird, steht er unter Spannung, ist gereizt. Häufig sind wir gar nicht der Anlass, sondern jemand anderes vom Büro, jemand den der andere mit nach Hause bringt in seine Gedanken und in seiner Spannung und die er beim Vertrauten loslässt, in der Hoffnung verstanden zu werden. Da kriegt er dann auch nochmal eine Bratpfanne über, je nachdem welches Temperament der andere hat. Oder der zieht sich zurück in Eiseskälten in die Dachsteinhöhlen der Welt. Ich denke, diese Gabe, die Gott uns gab, für die sollten wir neu danken. Der Stille, dass er Gott dankt, dass er die Gabe des Zuhörens hat. Der Laute, dass er sich wehren kann und er davon nicht so schnell krank wird. Aber der darauf achten muss, dass er nicht die anderen krank macht. Diese Abgrenzung im Ton kann auch eine Waffe sein. Wer sehr still ist, zeigt viel Macht, ohne dass er es überhaupt wahrnimmt. Neulich war ich im Gespräch mit einer Teenager-Tochter. Die Mädchen, was die reden in dem Alter, weiß ich nicht, aber von morgens bis abends, und Mutter ist an allem schuld, vielleicht geht es ihnen auch so, es geht einem meist so bei den Leuten, die sich schuld machen lassen, die kriegen immer dann noch mehr aufgeladen. Und wir waren im Gespräch, falls ich diese Diskussion so nennen kann, sie wurde immer lauter, und ich sagte, nimm doch den Ton zurück, den mag ich nicht. Und ich versuche, den Ton nicht so laut werden zu lassen, obwohl ich sehr wohl könnte. Und muss mich dabei sehr beherrschen und Gott bitten, dass er mir die Gnade gibt, die Phone herunterzuschrauben. Und neulich habe ich es auch nicht geschafft und wurde auch laut. Und ich habe mich hinterher bei ihr entschuldigt. Ich sagte, du, diesen Ton mag ich nicht, an mir auch nicht. Worauf sie sagte, Mutti, wenn du wüsstest, wie gut mir das getan hat, du scheinst auch nur ein Mensch zu sein. Ich habe daran etwas gemerkt, dass der, der sich beherrschen kann, für den, der redet, immer im Vorteil darstellt, obwohl derjenige sich gar nicht im Vorteil fühlt. Da geschehen also viele, viele Verletzungen, ohne dass wir es wahrnehmen, vom Stillen und vom Lauten, von beiden auch ohne, dass sie es wollen. Wo ist die Auflösung? Ich komme nochmal auf den Ton in der Stimme. Bei der Freundlichkeit ist die Auflösung. Wo wir von Gott uns Kraft schenken lassen, die kriegen wir nicht aus uns selbst. Die Worte, die Not hinter den Worten zu sehen und unsere Worte mit Gottes Hilfe umzuformulieren, vielleicht auf eine Anklage hin sagen zu können, ich höre deine Spannung heraus, dir geht's heute nicht gut. Und sollte es ein Teenager sein und er hat gerade eine Tasse mit was in der Hand, dann fegt er sie auf den Tisch und sagt vielleicht, doch. Und daran genau merken wir, dass wir recht hatten. Genau diese Dinge sind es, die wir lernen dürfen mit Gottes Hilfe. Gott, zeig mir, wo der andere leidet. Zeig mir, wo er mich gar nicht treffen will und mich doch trifft. Gib mir diesen inneren Schild von dir, dass nicht alles mich trifft, sondern zuerst an dir vorbeigeht. Es gibt noch etwas in unserer Sprache und es spricht wohl am lautesten von allem. Und das ist unsere Körpersprache. Das ist alles, was wir mit unseren Händen tun, die Art, wie wir dastehen, die Art, wie wir jemanden anschauen, die Art, was wir mit unserem Finger machen, die Art, wie wir den anderen anschauen mit unseren Augen. Und alleine das würde genügen, dass heute hier ein paar nicht gekommen wären, weil sie als Leichen irgendwo lägen und ein paar Leichname zurückgelassen hätten. Sie wissen doch, wenn Blicke töten könnten. Was stellen wir mit unseren Augen an? Wir sagen mit unseren Augen, und wir alle wissen es noch aus der Verliebtheitszeit, mit einem Blick springt da möglicherweise was über, was unser Untergang oder ein lebenslanger Prozess von Geduld werden kann. Und das von einem Augenblick. Dieser Mann, mit dem ich heute verheiratet bin, der stammt von diesem Augenblick, als er vor der Tür stand und den Klingelknopf drückte und ich die Tür aufmachte. Was Gott da macht, weiß ich nicht. Die Psychologen sagen, es ist Chemie. Aber ich glaube, Gott hat da manchmal seine Finger drin. Und ich preise Gott, dass er dann dabei hilft, es auch auszuhalten, was nach den Blicken dann von diesem ersten Blick kommt. Und wo noch viele andere Blicke folgen, die den anderen ungespitzt in den Boden gerammt hätten, wenn das möglich gewesen wären. Oder wo Blicke der Ablehnung den anderen zu einem Eisklotz hätten erfrieren lassen können. Welche Blicke sind uns begegnet? Die Blicke unserer Kindheit gehen uns nach bis an unser Lebensende. Wurden wir angenommen oder abgelehnt? Welch ein Blick kam uns entgegen? Diese stärkste Körpersprache, war da Annahme oder war Ablehnung? Habe ich als Kind ohne Ende gespürt, ich bin nicht, wie ich sein sollte? Dann habe ich innerlich ein Gefühl von Kleinheit, von Minderwertigkeit. Wir begegnen in unserer Beratungsarbeit, ich begegne da Frauen, die haben die Figur und die Frisur, die haben sogar eine Ausstrahlung. Und wenn ich mit ihnen spreche, sind sie so klein, haben Spiegel zugehängt, können ihren Anblick nicht ertragen, können morgens es kaum schaffen, in ihr Spiegelbild hineinzuschauen. Sie haben einen Verzerrungswinkel in ihrem Spiegel durch ihre Vergangenheit. Sie schauen sich alle den Blicken, mit denen sie angeblickt wurden. Wie sie angeblickt wurden, so schauen sie sich an. Und da können Menschen sein, die an diesem Anblick verzweifeln. Und wenn nur ein anderer den Mund auftut oder ihn zulässt, fühlen sie sich immer getroffen. Sie legen hinein, was der andere gedacht hat. Sie meinen zu wissen, wie der andere zu ihnen steht. Und sie liegen in der Regel völlig falsch. Dieser innere Selbstwert, und da möchte ich immer wieder ansetzen, das ist etwas, was nur Gott in uns bauen kann. Indem wir anfangen, ihm mehr zu vertrauen, als dem, was wir erlebt haben. Indem wir anfangen, den liebevollen Blick zu uns auszuhalten. Indem wir vor den Spiegel gehen können und Gott bitten, Gott, zeig mir das Bild, das du von mir hast. Mach mich heil in dem Bild, das du von mir hast. Spiegle dieses Bild in mein Spiegelbild hinein, dass ich Ja sagen kann zu dem, wie du mich gemeint hast. Wir leben sonst ständig im Vergleichen. Wäre ich wie der? Hätte ich wie die? Würde ich aussehen wie die? Es wird immer wieder Lebensphasen geben, in denen wir uns stärker in Frage gestellt fühlen durch andere. Bei der Frau ist es meist während dem Zyklus zu einer bestimmten Zeit, wo sie sich eh schon nicht gut fühlt, da ist sie auch schneller angegriffen. Da fühlt sie sich schneller klein, weil sie innerlich nichts zum Gegensetzen hat. Und wer in die Zeit des Klimakteriums kommt, der wird auf einmal diese liebevollen Dinge hören, die die Leute einem dann sagen. Ich war neulich auf dem Frauentag und begegnete einer alten Bekannten vor 20 Jahren. Und sie nahm mich voller Freude in den Arm und sie sagte, ach Ruth, du gleichst immer mehr der Figur deiner Mutter. Ich muss dazu sagen, dass ich in den letzten Monaten 15 Kilo abgenommen habe, aber nicht wegen ihr, sondern wegen gesundheitlicher Probleme. Und als ich das gehört hatte, da habe ich abends kein Abendessen mehr gebraucht. Solche Anfragen in Zeiten, in denen wir selbst innerlich uns gering fühlen, verletzen uns. Sie geben uns das Gefühl, du bist nicht, wie du sein sollst. Und da sind wir schon wieder beim Vergleichen. Jemand vergleicht uns mit anderen und wir meinen, so sein zu müssen, wie der andere uns haben will. Und das müssen wir nicht. Gott hat nur Originale gemacht. Wir lassen uns in Frage stellen. Da kommt der Junge, der ins Gymnasium geht, nach Hause, schon ein bisschen älter. Und er sagt, ach Mama, zu dem Elternabend brauchst du nicht zu gehen, den kannst du dir sparen. Du weißt doch, das klappt alles ganz gut. Wir haben übrigens nicht nur Kinder im Gymnasium, eine ist Bäcker geworden, nur damit sie nicht denken. Alle haben was von meinem Mann geerbt, manche haben auch was von mir. Jedenfalls ist er da und sagt mir es immer wieder. Und da werden wir hellhörig. Wenn jemand was zwei-, dreimal sagt, da riechen wir Lunte. Ist doch interessant, was Worte alles ausrichten können. Und ich sagte, du kannst mir es gleich sagen, ich gehe nämlich dahin. Mit dir stimmt da irgendwas nicht. Sag mir gleich, welcher Lehrer das ist. Kann ich mich gleich an die richtige Adresse wenden? Ach nein, sagt der Mama, ich wollte es dir nur nicht gleich sagen. Es hängt nicht mit mir und nicht mit dem Lehrer zusammen, sondern mit dir. Ach, sagte ich, das ist sehr interessant. Und was stimmt an mir nicht? Er sagt, weißt du, die haben alle so schöne, schlanke Mamas. Ich bin verletzt. Warum bin ich verletzt? Weil ich das Bild sein will, das er meint, das ich haben sollte, um angenommen sein, zu sein von Leuten, von denen er meint, dass sie mich dann annehmen würde. Hören Sie, wie kompliziert es ist und wie problematisch das ist und wie man da auf die Straße geht und vor Selbstwert strotzt und sich toll fühlt, wie man sich eher verkriechen will, wie man vor den Spiegel geht und sagt, er hat eigentlich recht. Und er darf doch recht haben. Warum darf er es nicht? Sind wir nur angenommen, wenn wir dick sind? Oder nur angenommen, wenn wir dünn sind und dem gefallen, was die Gesellschaft sagt? Dürfen wir nicht immer wieder sein, wer wir vor Gott sind und dazu stehen? Unsere Sprache ist wirklich vielfältig. Was machen wir denn mit unserem Stärksten, mit unserer Körpersprache? Wir umarmen uns heiß, wir küssen uns. Und auch wenn wir eine gute Freundschaft haben, wir fallen uns um den Hals. Wir mögen uns. Es ist schön, dass der andere da ist. Aber hat der vor einer Woche da ein Wörtchen gesagt und jemand hat mir gesagt, was die über mich bei dem erzählt hat, dann kommen wir derjenigen gar nicht so nah. Wir versuchen, dass wir sie gar nicht erst anschauen. Blick. Wir versuchen so zu tun, als hätten wir sie nicht gesehen. Klärung wird total kompliziert. Da müssen wir ja sagen, von wem wir was, über wen, woher gehört hätten. Wir gehen uns aus dem Weg. Wir wollen auch keine Berührung mehr. Wir sind verletzt. Es tut weh. Und selten sind solche Dinge zu klären. Das wird total kompliziert. Die Berührung hört auf, die uns eigentlich gefehlt hat. Und wir sehen das ja an den Kleinen. Ich habe vorhin da so ein Kleines da in seinem Wagen sitzen sehen. Und ich habe eine Zeit lang mit ihm gelächelt. Da hat es zurückgelächelt. Oh, ist das so schön. Das probiere ich immer wieder. Ich kann es gar nicht lassen. Da hätte ich noch ein paar Kinder dazu gebraucht, um das immer wieder auszuprobieren. So was Schönes. Dieses Kind lächelt einfach zurück. Warum? Weil ich gelächelt habe. Probieren Sie es mal bei anderen. Wir warten bei dem anderen auf diese Freundlichkeit und sie kommt nicht. Lächeln Sie jemanden mal an, also schon den richtigen, bitte machen Sie keine Experimente. Aber gerade bei denen, die wir kennen, die brauchen unsere Zuneigung. Ja, die größten, kratzbürstigen Teenager lieben es, wenn wir gelegentlich ihnen mal so auf den Rücken so draufhauen, so nicht kaputt hauen, aber so, Mensch, ich mag dich. Die Jungs, wenn man die so ein bisschen übers Gesicht oder ihre Stoppelhaare streichelt, da schütteln sie sich ja ab einem bestimmten Alter. Es hat ihnen aber trotzdem gut getan, das dürfen sie nur nicht sagen. Wir leben von Berührung. Gott hat unseren gesamten Körper mit Haut überzogen. Und es ist ein Organ, das viele Prozente unseres Menschen ausmacht. Und er hat Nerven hineingelegt, die fühlen können. Und wir sollen die Hände gebrauchen, um einander neu zu umarmen. Um einander neu fühlen zu lassen, was wir denken. Und es ist die Sprache, die die wenigsten Missverständnisse zeigt, wenn wir jemandem über den Kopf streicheln. Oder über die Schulter, wenn wir manchmal die Worte weglassen, die so verwirrend sind. Streicheln, das Rezept fürs Leben. Solange die Kinder klein sind, streicheln wir sie in allen Positionen. Beim Wickeln, beim Liegen, wenn Sie schlafen und wenn Sie aufwachen. Und falls Sie nicht gerade schreien, dann besonders. Und wenn Sie gerade schreien und wir haben Kraft, dann auch besonders. Wir streicheln sie immer zu, sie sind Schatzis und Butzis und Mäuschen und Kätzchen, wie in der Ehe auch. Es beginnt alles ganz winzig. Und dann wachsen die Viecher überall im Zusammenleben. Und sie wachsen nicht nur in der Ehe, sie wachsen auch bei unseren Kindern. Unsere Schatzis und Butzis kommen uns gegenüber. Und ich habe ein Enkelkind, das wohl die Power der Großmutter geerbt hat. Und meine Tochter kann manchmal nicht anders, als zu sagen, ja, jetzt ist das Monster schon wieder am Brüllen. Und ich habe ihr oft gesagt, sag doch nicht so ein grässliches Wort zu diesem Kind. Und sie sagt, weißt du, was der mit allem, was hier lebt, macht, das ist nicht liebevoll und das ist nicht mehr Schatzi und Butzi, das ist nur noch Monster. Und ich muss sagen, es ist ein ungeheuer lebhaftes Kind, ungeheuer intelligent und gerade die Intelligenten, die geben es einem ja doppelt und dreifach in jedem Alter. Die wissen immer alles besser, die sind immer besser und immer fühlt man sich klein in ihrer Gegenwart. Inzwischen fühle ich mich sogar ebenbürtig mit meinem Mann. Es ist unglaublich, weil ich entdeckt habe, dass Logik und Intelligenz nicht alles sind. Aber wie auch immer, ich merke inzwischen, dass ich auch was zu geben habe mit dem, wer ich bin, auch wenn ich nicht so viel Sprachen spreche und sonst auch nicht so viel weiß. Also fragen Sie mich nur zum Thema hinterher, bitte. Diese Körpersprache, die möchte ich hinüberbringen, dass wir sie lernen. Dass wir sie lernen, mit den Menschen umzugehen, die sie brauchen. Denn spätestens, wenn unsere Kinder uns gegenüberstehen, mit dem Fuß aufstampfen und uns sagen, wo es lang geht, dann fangen wir an, mit unseren Blicken, die auch zur Körpersprache gehören, sie nicht mehr liebevoll und säuselnd anzugucken, sondern dann knöpfen wir sie uns vor. Und gerade diese Monsters brauchen, dass wir ihnen in den wenigen Momenten, in denen sie schweigen oder mal nichts tun, etwas Liebes sagen, falls wir die Chance dazu kriegen, und das dann stehen lassen, obwohl sie schnaubend es abwerten. Wie meine Tochter, die ich sehr schön finde, ihr es neulich wieder sagte und sie zu mir meinte, das sagst du ja nur, weil du meine Mutter bist. Aber ich glaube, sie hat es trotzdem ertragen und gehört hat sie es auch. Dieses Stehenlassen des anderen, seine Not heraushören, trotzdem die Arme um ihn legen, trotzdem sagen, ich hab dich lieb, auch wenn das schwer ist. Diese Sprache zu finden, die der andere braucht, um sich wohlzufühlen. Ich habe immer gedacht in unserer Ehe, ich gebe nur, ich gebe und gebe. Und mein Mann, der ist zwar fürsorglich, der säuft nicht und raucht nicht und sonst verschwendet er auch kein Geld, aber er gibt mir im Grunde nicht, was ich brauche. Und was brauche ich? Ich brauche Worte. Nicht jeder Mensch braucht Worte. Für mich sind Worte wichtig. Und als er aufhörte, nach der Hochzeit zu sagen, ich liebe dich, ist für mich die Welt stehen geblieben, weil ich dachte, er liebt mich nicht mehr. Und wenn ich nachfragte, war er sauer. Und ich denke, ein Seminar, wo wir dann auch fragen, was machen Sie, wenn Ihre Frau fragt, hast du mich lieb? Da sagt der eine, hab's ihr schriftlich gegeben, auf dem Standesamt, mündlich vom Traualtar. Wenn sie es jetzt noch nicht glaubt, glaubt sie es nie. Wir sehen, wie die Sprache bei jedem Menschen andere Auswirkungen hat. Der eine möchte es immer wieder hören, für den anderen ist der Fall abgeschlossen, bevor er es irgendwann vielleicht wieder ruft. Aber so lange gilt's. Wir sehen daran, dass der eine Mithilfe braucht und mein Mann freut sich, wenn ich ihm Dinge abnehme, die er eigentlich tun wollte. Da bin ich inzwischen schon draufgekommen, auch kleine Dinge. Da bedankt er sich hoch. Ich sage inzwischen nicht mehr, hast du mich lieb, weil ich eh immer dieselbe Antwort kriege. Man muss dann auch in der Sprache umfunktionieren können. Wenn sie dann sagen, ich hab dich lieb, kann er schon wieder nicht antworten, ja natürlich oder ja sicher. Wir müssen erfinderisch werden und nicht immer unser eigenes Unglück immer wieder heraufbeschwören, denn wir wissen ja sowieso, was dann kommt. ich liebe dich, sage ich also zu ihm, und da kann er nicht viel sagen, außer dass er dann irgendwann sagte, da kann ich mir auch nichts davon kaufen. Er ist total ehrlich, das schätze ich an ihm. Ehrlichkeit kann auch sehr verletzend sein. Mancher sagt aber nie klar. Und er verletzt auch, weil er dem anderen gar keine Möglichkeit und Chance gibt, etwas wiedergeben zu können. Unsere Sprache ist so vielfältig, dass ich sagen möchte, jeder von uns hat seine eigene Sprache. Die eigene Sprache, die er in der Kindheit gelernt hat, die er mit Werten füllt, die er mit inneren Worten füllt, wie er es versteht. Der eine hört bei Hast du mich lieb schon die Anfrage, was will sie eben von mir? Weil die Mutter das vielleicht immer so gefragt hatte, bevor er dann das Holz spalten durfte. Diese Dinge, die der eine verknüpft mit etwas Schönem, können beim anderen tödlich sein. Wir brauchen buchstäblich eine Schulung in unserer Sprache mit jedem Menschen, dem wir begegnen. Und wir brauchen Gott in unserer Sprache als diesen Dolmetscher, der anfängt, uns zu übersetzen, der uns Ideen gibt, wie wir zurückfragen können, der uns Weisheit gibt, wie er etwas meint. Ich danke Gott für diese Möglichkeit, bei ihm diese schwerste Sprache immer wieder zu lernen. Ein Ding, das mir das so klar gemacht hat, wie schnell Missverständnisse, Verletzungen entstehen, war auf einer Fahrt durch ein Dorf mit meinem Mann. Da war gerade eine Hochzeit im Gange. Wir fuhren da durch. Das Hochzeitspaar kam die Straße entlang. Man hörte so durch die geschlossenen Fenster das Glockengeläut. Es war wunderschön. Und wir Frauen, wir fühlen ja ohne Ende und verknüpfen da Sachen miteinander, wo kaum ein Mann folgen kann. Ich habe also an unsere eigene Hochzeit gedacht und ich dachte, war das schön damals. Ach, war das schön, obwohl das ja schon, für ihn ist es schon irgendwann mal gewesen, aber für mich ist es noch ganz frisch. Ich schaute mir die Braut an, habe mein eigenes Kleid mir vorgestellt, dann kamen mir die Tränen vor lauter Rührung und mein Mann hat es gesehen und er guckt rüber, inzwischen weiß er auch so ein bisschen, wie man mit diesem Saft umgeht, und er sagte, ist irgendwas? Ich sagte, du, da heiraten zwei. Er vom Gas runter auf die Bremse, kennst du die? Was für Missverständnis, hört sie. Sagt, nein, geh wieder aufs Gas, ich kenne die nicht, das ist ja peinlich. Sagt er, aber was ist es denn dann? Ich sag, ach, weißt du, Schatz, ich musste gerade an unsere eigene Hochzeit denken. Er, ach, wie furchtbar. Merken Sie auch was? Wenn wir nicht betroffen sind, merken wir, wie lustig das eigentlich ist. Aber wenn wir betroffen sind, sind wir getroffen. Und nun kommt das eigentlich an unserer Sprache. Bei dem Mann läuft da oben was ab und bei uns hier. Und diese zwei Ebenen, die können kräftig aneinander vorbeilaufen. Und nicht nur zwischen Männern, auch zwischen Freundinnen, zwischen Nachbarn, zwischen Gemeindegliedern funktioniert es auch wunderbar. Da gibt es nämlich einen, der uns so ein Floh ins Ohr setzt, dass das, was wir denken, richtig sei. Und dabei liegen wir oft völlig daneben. Was dachte ich also? Ach, wie schrecklich, hat er gesagt. Oder ach, wie furchtbar. Für ihn war das furchtbar damals. Oder ist es für ihn vielleicht bis heute furchtbar? Vielleicht fragt er sich, warum er mich überhaupt geheiratet hat. Was er inzwischen alles schon ausgehalten hat. Ich war also in einer speziellen Phase des Zyklus wahrscheinlich. Ich fühlte mich nicht gut. Mein Selbstwert war sehr gering. Ich hinterfragte mich aufgrund seiner Aussage, die er nicht mal auf mich bezogen hat. Er sagte nur für sich, für ihn war es furchtbar. Und da fiel mir auch ein, und das ist das Große an den Gefühlen, wir spinnen sie weiter. Es fällt uns immer mehr dazu ein. Es fiel mir ein, wie er damals vor dem Traualtar gefragt wurde, erst ich, die Frau wird ja freundlicherweise zuerst gefragt,
Ich sagte laut, ja, endlich hatte ich ihn. Und bei ihm wusste ich nicht genau, hat er was gesagt oder nichts. Und wir wurden dann auch getraut. Also muss er ja gesagt haben. Und das alles fiel mir ein. Wir Frauen bauen Denkschlüsse auf Gefühle zusammen. Und wir liegen dabei oft total verkehrt. Meine Spontanität vor 20 Jahren oder 25 wäre noch gewesen, für mich war es auch furchtbar. Da war ich noch spontan. Vielleicht hätte ich es auch ein bisschen liebevoller gesagt. Vielleicht wäre ich auch ausgebrochen in Tränen vor Entsetzen. Es war alles drauf in diesem Theater. Und da war ich einfach still. Also da hat es mir mal die Sprache verschlagen, das will schon was heißen. Und dann ging ich zu meinem Dolmetscher und darum bitte ich Sie, bei allem, was kommt in Gesprächen, gehen Sie zum Dolmetscher. Gehen Sie zu dem, der beide Sprachen versteht, von dem, der zu mir redet und von mir. Und ich sagte, Herr, es tut so weh. Sprechen Sie aus bei ihm, was uns schmerzt, damit wir es jemandem sagen können, damit wir es erstmal loswerden können. Dieser Schmerz, abgelehnt zu sein, sich minderwertig zu fühlen, vom anderen das Gefühl zu haben, klein gemacht zu werden. Dieser innere Schmerz, gekränkt zu werden, falsch eingestuft zu werden, das tut weh. Und da dürfen wir innerlich laut schreien, Herr, es tut weh. Es tut mir so weh von meinem Mann, von meinem Freund. Und je näher sie sind, umso mehr trifft es uns, von meinem Chef, von meinem Nachbarn, so fertig gemacht zu werden. Und wenn wir das Gott genug gesagt haben, dass unser Herz sich stillt, dann können wir sagen, Herr, nun zeig mir, wie es der andere gemeint hat. Zeig mir, was ich jetzt sagen könnte. Lehre mich, ob ich jetzt schweigen sollte. Und so ging es mir in diesem Moment. Ich habe gesagt, Herr, es tut so schrecklich weh. Für ihn war es furchtbar. Und dabei wollte ich ihm immer eine gute Frau sein. Aber ich sehe jetzt, ich habe ihn auch verletzt. Und dann habe ich gesagt, Herr, was soll ich denn antworten? Und es dauerte, bis wir aus diesem Straßendorf wieder draußen waren. Und da fragte ich unter Zittern in meinem Herzen zurück, wie hast du es denn genau gemeint? Was war für dich denn so furchtbar? Das wäre eine Frage, die wir uns vielleicht merken könnten. Was war für dich schrecklich? Was hat dich so geärgert? Was findest du daran so furchtbar? Was bringt dich jetzt so auf? Was macht dich jetzt so fertig? Warum musst du dich zurückziehen? Was war das Wort, wo ich dir wehgetan habe? Und das fragte ich und dann bekam ich eine Antwort, die mir heute noch zeigt, wie schief wir liegen, wenn wir meinen zu wissen, was der andere denkt. Mein Mann sagte zu mir, weißt du, warum das so furchtbar war? Ich war ja noch gar nicht reif. Ich war ja ein Bübchen damals. Das sollte man doch nicht heiraten. Ich wollte dich auf Händen tragen, dann hast du mich manchmal tragen müssen. Leute, war das eine Botschaft, nachdem ich eben noch aus Selbstmitleid hätte heulen können, hätte ich jetzt schon wieder aus Glück heulen können. Er stellte also sich in Frage, nicht mich mit dieser Aussage. Jetzt stellen Sie sich vor, ich hätte geantwortet, für mich war es auch furchtbar. Dann wäre in mir der Stachel gewesen, für ihn war es furchtbar, er ist bis heute mit mir nicht zufrieden. Hätte ich das geantwortet, wäre in ihm der Stachel gewesen, aha, so klein wie ich mich fühlte, so wenig ich sie tragen konnte, fühlt sie sich auch von heute nicht getragen. Ich bin für sie nicht der Mann, den sie schätzt und achtet. Das sind die Fehlaussagen, die sich manchmal in unserem Alltag verknüpfen zu einem bösen Muster, das nicht von Gott kommt. Denn Gott ist ein Gott der Heilung. Gott ist ein Gott der Zusammenführung. Gott ist ein Gott, der die Kränkungen unseres Lebens aufheben will durch das, was er uns an Medizin gibt, nämlich sein Wort. Indem er uns seinen Zuspruch gibt, indem er sagt, so sehe ich dich, entdecke dein Bild, das ich von dir habe. Und genau das dürfen wir lernen. Der Schlüssel in aller Kommunikation ist also Vergebung. Und manch einer sagt, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. An diesen Worten gehe ich kaputt. Der hat mich fertig gemacht. Der hat mich missbraucht. Der hat mich mit Worten klein gemacht. Der hat mir nie das Gefühl gegeben, mein Vater, meine Mutter, dass ich anerkannt war, dass ich wichtig war. Leistung zählte. Es zählte die Art, wie ich mich aufführte oder benahm. Ich zählte doch nicht. Das kann ich nicht vergeben. Schauen Sie, diese Stachel von Worten können unser Leben lang mit uns gehen. Du hast zwei linke Hände, aus dir wird nichts. Du bist sowieso nicht gescheit, du bist der letzte Dreck. Das sind Dinge, die uns prägen wollen, die uns quälen. Und die hat Gott nicht in uns hineingesetzt. Machen Sie sich frei von diesen Peinigern bei dem Schöpfer, der sie gemacht hat. Er hat sie von Anfang an gewollt. Er hat sie geplant. Und wenn Ihre Eltern auch dabei waren und sie geplant haben, ab und zu gelang mal solch ein Wurf der menschlichen Planung. Aber es gibt viele Kinder mit höherer Planung. Denn von denen Gott wollte, dass sie da sind, die sind gekommen mit und ohne Planung hier unten. Und deshalb alles sind sie keine Zufallstreffer, sondern jeder von ihnen. Wunderbar gemacht, wertvoll, gewollt, geliebt von Anfang an, egal was das Bodenpersonal hier mit ihnen angefangen hat. Gehen Sie zurück zum Schöpfer, der sie wunderbar gemacht hat. Ich muss zwischendurch mal auf die Uhr gucken, voller Entsetzen. Das ist wahnsinnig. Ich muss jetzt die Rückseite nehmen. Ich wünsche mir, dass wir lernen, an dieses Herz Gottes zu flüchten. Und ich muss sagen, seit ich Jesus kennengelernt habe, ist mein Leben Stück für Stück heiler geworden. Manches konnte ich aus der Vergangenheit nicht loslassen. Da hatte ich Angst, wenn ich dem vergebe, dann geht es vielleicht wieder von vorne los. Diese tiefen Ängste hindern uns an der Vergebung. Vergebung muss nicht heißen, dass ich auf jemanden zugehe und ihm die Arme schließe und sage, ich verzeihe dir alles, wie ich das nach Jahren mal mit meinem Bruder tat, um ihm aus der Kindheit zu verzeihen, wenn er mich manchmal verkloppt hat. Worauf er sagt, es ist freundlich von dir, aber weißt du noch, was du mir angetan hast? Ich sagte, ich war doch viel zu schwach. Er sagt, das kleine Ding hinter den Zähnen wie ein Schwert. Also musste ich ihn auch um Vergebung bitten und nicht so großzügig ihm nur verzeihen, wie ich meinte, nun zu verzeihen. Verzeihung heißt nie, ich bin im Recht oder Unrecht. Wer Vergebung übt, tut letztlich den Willen Gottes. Vergebung heißt, auch ich werde frei von den inneren Anklagen, die ich wie einen Ballast auf meinem Rücken herumschleppe. Lasten, die ich festhalte, um ja zurückzahlen zu können, sitzen auf meinem Rücken, machen mich unfrei, machen mich depressiv, machen mich bitter. Gott steht heute liebevoll vor jedem von uns mit offenen Armen und sagt, gib mir die Worte deiner Kindheit. Gib mir die Worte, die dich verletzt haben. Gib mir die Worte, die dich verzweifelt machen, wenn du nur daran denkst. Es können kleine Dinge sein. Wie bei meiner Tochter, das sagte ein Lehrer in der Grundschulzeit an, als er mal an ihr vorüberging und sie schrieb gerade, Mädel, du waschst Finger. Und als sie nach Hause kam, schaute sie immer wieder ihre Finger an und sagte, ich sagte, was ist los mit deinen Fingern? Und sie sagte, Mama, habe ich Waschfinger? Ich sagte, wer sagt das denn? Sie hat sicher keine knochenlange Finger, aber ganz normale, schöne Hände. Und das sagte ich ja auch. Sie sagte, der Lehrer hat es gesagt und der Lehrer muss es doch wissen. Und da kann ich nur sagen, der Lehrer weiß gar nichts, der kennt den Schöpfer nicht. Der Lehrer weiß gar nichts. Unsere Kinder schenken aber solchen Menschen Vertrauen, weil sie Autorität haben. Und ich sehe sie manchmal heute, und das ist Jahre her, manchmal ihre Hand noch so gegen das Licht bewegen. Und wenn ich es sehe, dann sage ich manchmal, vergiss es. Gott hat dich wunderbar gemacht. Und das möchte ich Sie bitten, dass Sie das innerlich sagen. wenn diese alten, unversöhnlichen Worte, diese verletzenden Worte wie Stiche in ihr Herz kommen, dass sie sagen, vergiss es, mein Vater im Himmel macht mich heil. Mein Vater im Himmel sieht mich anders. Lassen Sie nicht zu, dass die Worte anderer Ihr Leben zerstören. Lassen Sie zu, dass Heilung kommt durch Jesus, dass Ihr Herz heil wird, Ihr Leib, dass Sie vom Spiegel lernen zu sagen, sich auszuhalten und zu sagen, danke Gott, wie du mich willst, so will ich sein. Nicht wie meine Eltern, nicht wie meine Freunde, nicht wie mein Vorgesetzter, sondern wie du. Und da, wo ich nicht perfekt bin, da hilfst mir mehr, in dein Bild hineinzuwachsen. Nehmen Sie sich 4 Buchstaben mit. Führen Sie Gespräche mit Adel. A. Jemanden annehmen, schon per Auge. Sagen, ja, dich hat Gott gemacht, ob du jetzt schreist oder was du sonst von dir gibst, schweigst. Dich hat Gott gemacht und ich nehme dich an, egal wie du bist. Sagen Sie es bitte nicht, das bringt den anderen vielleicht noch mehr in Rage. Aber denken Sie es in Ihrem Herzen. Nehmen Sie diesen Umweg über den Dolmetscher. Aber grenzen Sie sich auch ab. Warten Sie nicht, bis der andere, wenn Sie merken, eben ist der Abfalleimer voll, ich kann nicht mehr. Bevor Sie krank werden oder bevor Sie selbst zu spucken beginnen, ziehen Sie sich zurück ins Bad, wo auch immerhin Schlüssel rum, Oropax rein, wenn nötig. Warten Sie, bis es vorbei ist und dann gehen Sie hinaus, wieder zum Gespräch bereit. Nächster Punkt B. Dank. Dank baut auf. Dank sagt dem anderen, ich schätze etwas an dir. Bitte lernen Sie wieder, Dank auszusprechen und nicht nur Kritik. Sagen Sie wieder was Liebevolles. Wenn Sie heute zurückkommen, was auch immer Sie als Ersten begegnen, ringen Sie sich etwas Liebevolles ab. Dank ermutigt. Dank macht uns heil. E. Erneuern. Und das heißt vergeben. Durch Gottes Güte vergeben. Und es bedeutet, wann immer Zerstörendes in meinem Herzen ist, zum Dolmetscher gehen, zu Gottes Vaterherzen gehen, ihm sagen, Vater, ich schaff's nicht. Da wären noch viele Dinge drin. Vielleicht steht Ihr eigener Vater Ihnen im Wege, wenn Sie Vater sagen. Dann sagen Sie, Jesus, da bin ich. Mit dem, was mich verletzt, hier ist es. Ich bring's dir, ich werde damit nicht fertig. Vergebung. Vielleicht können Sie nicht aussprechen, vergib mir. Vielleicht haben Sie so ein lautes Temperament, es kommt schneller, als Sie es stoppen können. Und Sie können nicht sagen, vergib mir. Dann nehmen Sie doch unterwegs ein Stückchen mit, machen Sie ein Stückchen weißes Leintuch dran vom alten Tuch oder kleben Sie ein Tempotaschentuch dran und dann hissen Sie mal die Friedensfahne auf dem Mittagstisch, was so viel heißt, ich würde eigentlich gern wieder, aber ich weiß nicht, wie es anzufangen ist. Und wenn es ganz schlimm war, dann begrüßen Sie mal den anderen mit dem Leintuch als Friedensgruß. Und machen die Erklärung dazu, dass es nicht über Ihre Lippen gibt, aber was das sein soll, wenn Sie sich ganz schlimm daneben benommen haben. Einfach setzen Sie wieder Zeichen, wo Sie es mit dem Wort nicht sagen können. Schenken Sie dem anderen etwas, sei es Blumen, sei es ein Kaktus. Mein Mann kann mit Blumen nicht anfangen. Muss man so oft gießen und Wasser wechseln, aber Kaktus findet er optimal. Er besitzt viele Kakteen, ich bin auch einer in seiner Sammlung. E, erneuern. L, und das ist nun das stärkste Mittel. Lernen Sie wieder Liebe zu geben, wie es der andere braucht. Lernen Sie Ihre Hände wieder zu gebrauchen, um dem anderen wohl zu tun, egal wie er sich benimmt. Lernen Sie wieder, mit diesen Händen sich von Gott mit Liebe füllen zu lassen, wenn Sie keine mehr haben. Denn er hat Liebe. Gott hat so viel Liebe wie die Niagarafälle. Durfte wunderbarerweise da sein, weil ich eingeladen war zu einer Reise. Und als diese Tonnen Wasser da runterkamen, dachte ich, so ist Gottes Liebe. Das Ding wird nie aufhören zu fließen, was da runterkommt. So ist Gottes Liebe, sich füllen lassen, um zu geben. Und nicht zuletzt mit L, gönnen Sie sich zu leben. Was wir uns an Gutem tun, haben wir und mit diesen Händen können wir austauschen. Mit diesen Händen können wir austeilen. Wer sich nichts Gutes gönnt, gönnt selten dem anderen etwas Gutes. Gönnen Sie sich Gutes und dann geben Sie. Wer sich gönnt und gibt, bei dem bleibt es im Durchfluss. Das hört einfach nicht auf. Gönnen Sie sich Zeit zur Ruhe. Wer unter Spannung steht, ist selten ein guter Gesprächspartner. Gönnen Sie sich Zeit und gönnen Sie anderen Ihre Ohren, weil Gott sein Ohr immerzu uns gönnt. Er ist der beste Ansprechpartner. Probieren Sie es heute gleich wieder und bleiben Sie dran und kleben Sie sich solche Punkte in Ihren Küchenschrank: mit dem Dolmetscher reden. Und falls Sie jemand fragt, was es heißt, dann überlassen Sie dem anderen das Rätsel, wenn Sie wollen, oder sagen Sie ihm, wo Sie hingehen, wenn Sie sich wie auch immer fühlen. Ich möchte jetzt noch ein Lied singen, das mich in tiefen Zeiten meines Lebens immer wieder begleitet. Ich habe es mal in Amerika gefunden, in einer tränenreichen Zeit, und ich liebe es seitdem einfach sehr. Es heißt "For those tears I died", und ich werde es immer wieder übersetzen. Es heißt: für diese Tränen bin ich für dich gestorben. Für all diese Tränen, die Gespräche, die Menschen durch ihre Worte in uns ausgelöst haben an Traurigkeiten, für diese Tränen ist der gestorben, der Tränen trocknen will, der unsere Traurigkeiten kennt und der uns Vergebung schenken will. So hilflos. Doch heute stehst du neu vor mir mit offenen Händen und sagst: Kind, sprich mit mir. Ich werde da sein. Was ich gar nicht bewältigen kann. Herr, ich stehe vor dir mit offenen Händen und ich sage: Nimm meine Hand. Nimm mich, Herr. Ich will wieder ganz zu dir allein gehören. Und Jesus sagt: Komm doch zu mir. Wasser. Bleib doch du an meiner Seite. Ich weiß, du bist durstig. Du sollst nicht enttäuscht werden. I seldom meet you. Gestorben bin und mein Leben gelassen habe, weil du mir wertvoll bist. Amen. Ich wünsche mir für uns alle, dass wir neu lernen, an diesen Platz hinzuflüchten, mit unseren Tränen. Dort dürfen wir weinen. Weinen Sie nicht ins Leere. Denken Sie immer daran, während Sie weinen, da ist eine Hand um mich, die mich aufhängt. Einer, der mich jetzt sieht und versteht, ich stürze nicht in die Tiefe. Ich setze mich manchmal zum Weinen in den Schaukelstuhl. Und ich stelle mir immer vorher vor, es ist die große Hand Gottes, die mich jetzt aufhängt mit dem, was in meinem Herzen an Traurigkeit, an ungelösten Dingen, an Schmerz ist. Merken Sie immer wieder, da ist einer, der versteht mich wirklich. Lesen Sie die Psalmen, stauben Sie Ihre Bibel mal wieder ab. In der Mitte, da steht das Allerbeste. Da steht, wie Menschen verzweifelt waren und wie sie getröstet wurden. Und wie sie spürten, wie Gott sie anrührt. Ich habe verschiedene Dinge noch, die ich Ihnen noch vorstellen darf. Ich hoffe, dass ich das jetzt ein bisschen schneller durchziehen kann. Sie waren einfach so tolle Zuhörer. Zum Thema selbst habe ich ein Buch geschrieben, es heißt, wer redet, sündigt, wer schweigt auch. Mein Mann hat den Titel gemacht, ich finde, der passt super. Es ist aufgearbeitet nach verschiedenen Kapiteln, eben auch Körpersprache, Ton und Blick, auch nach Ehesprache. Es ist aufgearbeitet nach Sprache mit Teenagern und auch mit schwierigen Menschen. Es sind immer wieder Grauzonen im Buch, es ist also auch geeignet für Ehemänner, da die über Ehe schon alles wissen. Die können dann die grauen Zonen lesen und sind dann schneller damit fertig. Wer eine schwere Vergangenheit hat, trägt sie meist auch durch sein Leben, reagiert empfindlicher, ist schneller verletzt. Das ist mein neuestes Buch, Du zogst mich aus der Tiefe. Eine junge Frau, die eine Kindheit voller Ablehnung erlebt. Die erlebt, wie sie immer wieder in furchtbare Dinge hineingerät, aus Sehnsucht nach Liebe, die vergewaltigt wurde, die abgetrieben hat, die in ihrem Leben alles ausprobierte, um immer wieder Zuneigung und Liebe zu erfahren und immer wieder Verletzungen erfuhr und die durch Gottes Gnade erlebt hat, wie Gott sie heil macht. Ich habe diese Frau kennengelernt und durfte auch so ein Stückchen sie begleiten, durfte so ein Puzzlestein auf ihrem Weg sein. Und ihre Geschichte hat mich so bewegt, dass ich sie in diesem Buch aufgeschrieben habe. Für alle, die denken, es, bei mir kann es nicht heil werden. Doch Gott kann. Du zogst mich aus der Tiefe. Vielleicht haben Sie Teenager zu Hause. Viele Verletzungen geschehen während der Teenagerjahre, in denen die jungen Männer noch nicht wissen, wie Liebe und Triebe zu verwechseln ist oder was von beiden was ist. Und Mädchen lassen sich oft darauf ein, dass sie mehr geben, als sie innerlich eigentlich überzeugt sind. Und da geschehen viele Verletzungen. Ich möchte jungen Menschen Mut machen, zu warten in der Sexualität auf die richtige Zeit. Und das ist für mich so wichtig geworden und es ist auch eine neue Sehnsucht unter der Jugend da. Dieses Liebe kennt eine Grenze, nicht Liebe kennt keine Grenzen, soll Mut machen, auch gerade den Mädchen, den Jungs zu zeigen, bis wohin sie gehen dürfen. Es ist ein Briefwechsel mit einem jungen Paar, die wir begleitet haben durch ihre Verliebtheits- und Verlobungsphase bis zur Ehe. Es ist ein Briefwechsel und Tagebuchauszüge von den beiden. Liebe kennt eine Grenze. Vielleicht haben Sie kleines Volk im Haus. Ich habe da ein kleines Büchlein, das schon lange läuft, für 3 Mark zu haben. Mit einer Katze fing es an, das war unser erstes Viech. Dazwischen hatten wir über 50. Im Moment sind es, glaube ich, um die 20. Wir haben auch 3 Gänse, die mein Mann gekauft hat, als ich letztes Jahr kurz im Urlaub war. Das sind riesen Viecher geworden. Und beim Wäscheaufhängen gehe ich jetzt immer nur mit Korb und geht an den Abwehrsteller, je nachdem, welches Tier da mir gerade entgegenkommt. Denn ihre freundliche Zuneigung gibt einem manchmal Kratzer in den Händen und anderswo. Es gibt auch viele kleine Büchlein. Eins davon heißt Lass die Freude ein. Und das wünsche ich mir, dass heute jeder so ein bisschen die Tür aufmachen konnte, um wieder ein bisschen Freude hineinzulassen. Davon gibt es jede Menge. Auch schenkt dir Zeit und viele andere. Suchen Sie sich eins oder schenken Sie eins weiter. Das ist auch so ein Schlüssel, dass wenn wir schenken, dass da oft auch wieder was zurückkommen kann. Lass die Freude ein. Hier gibt es noch ein Bildband, das wünsche ich dir. Davon gibt es auch jede Menge. Das da drinnen wünsche ich Ihnen besonders. Da gibt es auch andere Bände für sich und für andere. Und jetzt lese ich Ihnen gerade noch was vor. Das ist ein Segenswunsch. Mein stiller Mahner im Hintergrund, ich danke für alle Geduld. Es gibt ein Geheimrezept für die Küche, mit liebevollem Blick anzurühren und dann beim Mittagessen mit Lobestörtchen zu garnieren. Das können Sie in die Küche hängen. Und diesen Segensgruß, den noch zum Schluss, der kann auch in der Wohnung am Anfang hängen, am Ende und überall. Denn wenn wir anfangen zu segnen, beschenkt Gott uns auch mit seinem Segen. Das ist nicht nur dem Pfarrer vorbehalten. Segenswunsch, möge Gott dir die Kraft geben, in Traurigkeit getrost zu sein. Auch in kleinen Freuden ein Lachen hervorzubringen. Deine Bitterkeit am Kreuz zu begraben. Zu vergeben, auch dann, wenn du im Recht bist. Die schwierigen Menschen zu segnen. Immer etwas zu finden, wofür du danken kannst. Und alle Zeit deinem Gott zu vertrauen. Vielen Dank. Thank you.